Verdienen Produktmanager, was sie verdienen? Welche Gehaltsvorstellungen sind realistisch? Wie gehst du vor, wenn du gerade auf Jobsuche bist? Wie kannst du intern ein Gehaltsgespräch angehen? Und was solltest du im Gegenzug an Skills und Bereitschaft mitbringen? Darüber spreche ich heute mit dem Personalberater für Produktmanagement, Jürgen Bühler. Jürgen gibt uns einige Tipps mit und plaudert aus dem Nähkästchen, was bei suchenden Unternehmen und Produktmanagern am Markt gerade so los ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolut eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Bevor es losgeht, spule ich ein bisschen vor. Wir sprechen nämlich ganz am Ende der Folge auch über sogenannte Future Skills im Produktmanagement. Die hat Jürgen in einer Befragung Anfang des Jahres abgefragt und was er daraus gefunden hat, ist einerseits sehr überraschend, andererseits überhaupt gar nicht. Denn das Gute an diesen Skills ist, dass sie alle erlernbar sind und wir bei Product Lounge haben da auch passende Formate und Angebote für dich, wie zum Beispiel die KI Mastery oder auch das PM Upgrade Trainingsprogramm, die beide im Herbst jetzt dann wieder losgehen. Infos und Links dazu findest du in den Shownotes. So, und jetzt geht's aber los mit der Folge. Ja, hallo zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Heute geht's um den Marktwert von Produktmanagern und Produktmanagerinnen, also auch so ein bisschen um das Thema Gehalt und Verhandlung, Gehaltsverhandlung. Und dazu habe ich heute einen Experten hier am Mikro, den wir hier auch schon kennen, der schon mal da war. Ich freue mich sehr, Jürgen, dass du heute wieder bei uns bist. Jürgen Bühler ist Inhaber von Cavisio, einer Personalberatung mit Spezialisierung auf das Thema Produktmanagement. Das heißt also, er vermittelt Produktmanager und Produktmanagerinnen und Führungskräfte im Produktmanagement, vor allem auch in der Industrie und im B2B-Bereich. Das heißt, er redet sehr viel mit suchenden und wechselwilligen Produktmanagern und Produktmanagerinnen auf der einen Seite und natürlich auch mit einstellenden Führungskräften und Unternehmen auf der anderen Seite. Und da hat er natürlich viele Insights, auch was, wenn es darum geht, wie sieht der Arbeitsmarkt gerade aus, welche Skills werden gerade gefragt, was sind Unternehmen zu zahlen bereit, welche Benefits gibt es vielleicht auch für Produktmanager. Und ich freue mich sehr, dass wir da heute dieses Thema mal aufgreifen, Jürgen. Schön, dass du da bist.
Ja, Bernadette, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, darüber mit dir heute zu sprechen.
Ja, und der Anlass sozusagen für diese Folge ist tatsächlich so ein bisschen meine Beobachtung auf LinkedIn schon das ganze Jahr über, weil mein LinkedIn-Feed, also da sind natürlich ja viele Produktmanager und Produktmanagerinnen und der ist so ein bisschen zwiegespalten. Weil auf der einen Seite sehe ich ganz viele Produktmanager und Produktmanagerinnen, die auf der Suche sind, auf der Jobsuche sind, weil sie vielleicht auch ihren Job verloren haben. Also durchaus auch seniorige Produktmanager und Produktmanagerinnen. Und auf der anderen Seite, Also ich habe auch schon von, weiß ich natürlich auch von Unternehmen, in die ich so hineinblicke, dass auch Stellen an der einen oder anderen Stelle abgebaut werden. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Unternehmen, die Produktmanager einstellen, ne? Und wo halt wirklich auch suchen und Unternehmen, die wachsen und bei denen es gut läuft und die ja einfach auch ihr Produktmanagement-Team neu aufstellen wollen. Wie ist da so deine Beobachtung oder wie ist da so dein Gefühl, weil du kennst ja den Markt noch sehr viel besser als ich. Es ist ja jetzt nur meine Beobachtung auf LinkedIn.
Ja, die Beobachtung ist ähnlich. Vielleicht hast du ja gesehen, ich habe ja bei mir auf der Homepage auch so einen Stellenindex, den ich seit 2020 pflege, den Produktmanager-Stellenindex. Der Index ist so gedacht, dass er im Prinzip die Wertigkeit, also ich meine jetzt gar nicht wertig im Sinne von, ist Produktmanagement wertvoll, sondern im Vergleich jetzt zum Gesamtangebot an Stellen, ja, der Produktmanager-Stellen darstellt. Ne? Hat man zum Beispiel gesehen bei Corona, da ging dann eher so Lagerarbeiten, Logistikjobs, solche Sachen, ne? Pflege, Corona-Center, da, die schießen ins Kraut, während die normalen Fachprofessional-Positionen eher vielleicht sogar gleich blieben. Ja? Und trotzdem ging dann der Index runter, ist dann wieder gestiegen. Und es ist tatsächlich aber so, seit 2023 geht der wirklich so runter. Ne? Hat sich jetzt konsolidiert. Ich hatte dann mir aber mal angeguckt, okay, wie sieht der Gesamtmarkt aus und habe da festgestellt, dass die Zahl von Stellen für Produktmanager, also die absolute Zahl, gar nicht groß eingebrochen ist. Ja? Also das heißt, es gibt viele Stellen für Produktmanager da im Markt. Was man aber natürlich schon sieht, ist, es gibt gerade einen ziemlichen Umbruch. Ja? Also das Ganze wurde ja auch schon viel drüber geschrieben, ja, dass das dann natürlich gerade eine Leitindustrie, ne, mit dem Automobilbau schon extrem im Umbruch ist. Und das zieht halt über diese ganzen Lieferketten und die Zulieferverknüpfungen echt einen Rattenschwanz hinter sich her. Sodass halt viele, gerade jetzt hier, ich komme ja aus Esslingen am Neckar, ne, im Neckartal, ganz viel Autobau, viele Zulieferer, kleine wie große, viel Fabrikautomatisierung hängt da dran, ja, weil wenn keine Fabriken gebaut werden oder gerade bei den Zulieferern, dann leidet natürlich am Ende auch der Maschinenbau und das zieht sich wieder in die Komponenten weiter. Also man kann im Großen und Ganzen, so das ist meine Wahrnehmung, schon sagen, ich würde jetzt nicht von Deindustrialisierung reden, das finde ich tatsächlich so ein bisschen wieder so typisch deutsches Krisengeschrei, was man ja dann doch oft hat, ja. Aber man merkt, dass zumindest jetzt im Dachmarkt, und da ist wahrscheinlich jetzt Österreich, Schweiz und wahrscheinlich auch europäische Länder jetzt gar nicht mal so abgekoppelt, dass wir da gerade schon einen Einbruch haben, definitiv, ja, und die Firmen halt versuchen gerade eher stabil zu bleiben, ja, und gerade in der Phase, wenn halt kein Wachstum da ist in einem Markt, dann macht man sich natürlich Gedanken, wie kann ich Kosten cutten, ja, und da kommen tatsächlich gerade schon einige, auch Produktmanager, natürlich nicht nur, aber auch Produktmanager auf den Markt, weil halt dann die Firmen Hierarchien zusammenstreichen, ne, mehr aus mehreren Teams, machen sie halt eine Abteilung und kappen dann die Teamleaderstruktur. Und da habe ich tatsächlich einige Geschichten auch, die bei mir immer mal wieder dann aufschlagen, ne, wo ich halt mit Produktmanagern spreche, die sagen, Mensch Jürgen, ich wäre offen für was Neues. Es gibt auf der anderen Seite aber viele Chancen auch im Markt. Also ich habe da einige Kunden aus ganz anderen Branchen, teilweise, ne, aus dem Brandschutz, aus dem Bereich Kühltechnik, Kältetechnik. Ja, das ist natürlich, ne, muss man nur rausgucken, ja, bei der Affenhitze müssen halt viel mehr Dinge gekühlt werden als vielleicht noch vor 15 Jahren. Ja. Und da prosperiert natürlich dann die Kältetechnik. Ja. Dann das ganze Thema, ne, Rechenzentrumsbau, Energie ist ein Riesenthema. Ja. Defense hattest du angesprochen, ja, glaube ich, Also ist natürlich klar auch so eine Konjunktur. Ja. Aber am Ende ist natürlich immer die Frage, und das ist dann auch das, womit wir Recruiter oder Externe wie Interne rumschlagen, es matcht halt nicht immer ganz genau Angebot mit Nachfrage, ne? Sowohl fachlich als auch, und da reden wir ja auch ein bisschen drüber, dann so eine Rahmenbedingungen. Ja? weil natürlich ein Kandidat, der vielleicht jetzt viele Jahre in irgendeinem großen Konzern Karriere gemacht hat und sich jetzt für einen Einstieg bei einem Mittelständler interessiert, der wird wahrscheinlich auf der gleichen Ebene eher Schwierigkeiten haben, sein Gehalt wieder zu bekommen, ja, was er vorher hatte.
Ja, genau, da wollen wir heute mal ein bisschen so einen Realitätscheck vielleicht auch machen, was dann vielleicht so die Gehälter sind. Aber vorher vielleicht noch dieses Thema mit dem, ne, die eine Branche kriselt, schwächelt, das zieht sich hinein in verschiedene Zweige und baut dann halt auch ab, auch an Produktmanagementstellen. Jetzt könnte man nur fragen, also wieso denn jetzt ausgerechnet Produktmanagement? Weil das ist doch eigentlich, ne, gerade wenn es schlecht geht, dann ist es doch was, wo man rein investieren sollte. Also würde man sich ja jetzt denken, ne? Weil da geht es ja um Strategie, um Zukunft und so weiter. Wenn es irgendwie nicht läuft, wieso baue ich dann beim Produktmanagement ab?
Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch als Personalberater und ich finde, dass doch zahlreiche Firmen sehr kurzfristig, also aus Ergebnisgesichtspunkten beantworten. Ja, ich finde es auch in einigen Punkten gefährlich, ja, was gerade passiert, muss ich schon sagen. Gut, es gibt natürlich Fälle, muss man auch sehen, ja, da wird eine Firma dann verkauft, landet man bei einer Private Equity Firma, die baut die mit einer anderen Firma zusammen. Das heißt, es gibt Doppelstrukturen und die sagen vielleicht, okay, das Produktmanagement, das sollen unsere Kollegen in den Niederlanden übernehmen. Ja, da haben wir eh schon eine große Firma, da bringen wir unsere neue ein. Und dann ist halt der Leiter Produktmanagement, vielleicht nicht mal die Produktmanager, ja, aber der Leiter, die Leiterin Produktmanagement in Deutschland, wird halt dann mehr oder weniger ja abgebaut, entlassen, abgefunden, wie man es nennen will, ne? Weil die Position halt gestrichen wird. Das gibt's tatsächlich oft. Also höre ich jetzt tatsächlich auch bei internationalen Firmen hin und wieder, ne, dass die halt sagen, wir ziehen das Produktmanagement in die Zentrale. Ja, und die, ja, wenn die halt in Amerika ist, dann ist halt die Stelle in Deutschland weg. Ja, so. Also ist nicht mal so, dass man jetzt das Produktmanagement per se komplett zerhackt. Ja. Aber es ist schon auch so, was ich merke, dass einige Firmen halt wahrscheinlich verlässt die da ein bisschen der Mut oder es ist ihnen zu riskant in der aktuellen Situation, vielleicht dann doch bestimmte Produktinitiativen, die halt die letzten paar Jahre noch hoch im Kurs standen, dann doch auf Eis legen. Und dann halt sagen, okay, wir machen da ein internes Projekt draus. Also habe ich jetzt tatsächlich beim großen Konzern jetzt von mehreren Produktmanagement-Leuten gehört, ne, dass halt da so ein Thema, was eigentlich gedacht war, wir bringen Digitalisierung in den Markt als Produkt, dass die Firma entschieden hat, nee, wir machen das jetzt nur noch für uns, also für unseren eigenen Konzern, unsere eigenen Werke. Und dann ist es halt kein Produkt mehr. Ja. Dann ist es halt ein Entwicklungsprojekt, ja, und dann braucht man auch kein Produkt, also man braucht dann auch kein Produktmanager mehr. Ne. Man braucht halt dann vielleicht noch einen Product Owner oder so, aber keinen Produktmanager, der auch noch so ein bisschen Marktanalyse, Marktforschung, Business Development Themen mit auf der Agenda hat. Ne. Also das gibt's schon. Gerade hier, der Fall, den fand ich jetzt schade, ja, weil ich glaube, das war kurzsichtig, aber das ist halt jetzt ein Konzern, der gerade extrem im Krisenmodus agiert und ja, da hat halt einer die Entscheidung getroffen, das machen wir jetzt so. Ne? Und verliert natürlich jetzt auch exzellente Produktmanager, ja, weil die gehen alle weg, weil die sagen, pff, kein Bock mehr da zu arbeiten, ich will ja Produktmanager sein. Ne?
Das hat dann keinen Wert. Ja, also es geht so ein bisschen um Konsolidierung auf der einen Seite, ne, dass man einfach nochmal so ja, eine Bestandsaufnahme macht und schaut, wie steht mein Produktmanagement da, sind Sachen vielleicht einfach auch doppelt geregelt und kann ich da was einsparen? Auf der einen Seite bei den Leuten und auf der anderen Seite, das finde ich auch interessant, was du sagst, dass du sagst, okay, wir schauen auch nochmal auf unsere Pipeline, auf unsere Produkte und stellen die auch nochmal auf den Prüfstand, inwiefern das wirklich auch zukunftsfähige Geschichten sind und ob wir das ein oder andere nicht mal auf on hold setzen oder vielleicht sogar ganz absagen. Spannend. Wenn ich jetzt natürlich davon betroffen bin, auch von so in dieser Branche und wir jetzt auch ja gerade schon gesagt haben, was es auf der anderen Seite der Branchen gibt, bei denen der Wachstumskurs da ist, weil einfach die Weltsituation und auch irgendwie das Bedarfssituation so ist, dass, ne, der Weltfrieden und Klima und was nicht alles, das hat alles so ein paar Entwicklungen auch befeuert. Könnte man ja jetzt auch sagen, wechsel doch die Branche, ne? Also auf der einen Seite ist Bedarf da, die suchen Leute, und auf der anderen Seite so sind Suchende. Was ist denn jetzt zu beachten bei einem Branchenwechsel? Also was würde denn ein Produktmanager da, wie stehen denn da vielleicht auch die Chancen, oder worauf muss man da gucken? Wie siehst du das aus deiner Sicht?
Also es ist tatsächlich so, dass ich relativ selten Profile von Kandidaten sehe, die so einen wirklich so einen bunten Weg, ja, eine bunte Reise durch ganz viele Branchen gemacht haben. Also hin und wieder sieht man mal so jemanden, ja, aber es ist eher die Ausnahme, so mal, also was ich so wahrnehme, ja. Also im Produktmanagement, ja, das sieht vielleicht jetzt in anderen Sachen wie Controlling oder Softwareentwicklung anders aus, aber im Produktmanagement ist doch oft so, dass halt viele versuchen, einfach ihr Applikationswissen, ihr Branchenwissen, ihr ja, einfach auch vielleicht so ein bisschen ihr Kundennetzwerk, Stakeholder-Netzwerk irgendwie auch in der nächsten Stelle auch zu verwenden, beziehungsweise auch viele Unternehmen stellen halt so ein, ne? Also ja, das ist auch das, was ich ja wahrnehme nachher von meiner Kundenseite, Firmenkundenseite, dass die halt schon sagen, okay, Bühler, such uns mal jemanden, der halt schon auch irgendwo unser Produkt versteht oder wo wir das Gefühl haben, dass die Person sich sehr schnell hier einarbeiten kann. Und gerade sage ich dir nichts Neues, du warst ja selber auch lange in der Medizintechnik.
Ja.
Es ist halt einfach so, dass das sieht vielleicht auf den ersten Blick dann manchmal gar nicht so kompliziert aus, aber oft sind dann doch die Themen halt sehr speziell, ja, also dass man eben jetzt nicht mal schnell sich da einarbeitet.
Ja, wenn ich da kurz das bestätigen darf bei dir, ne, weil ich kenne das eben halt auch so, dass man ja natürlich auch sein Marktwissen, sein Kundenverständnis, auch die Kontakte, das Netzwerk, das baut man sich ja auch über eine gewisse Zeit auf, ne? Oder auch so ein bisschen dieses, es ist ja nicht alles nur, natürlich ist Zahlen, Daten, Fakten, selbstverständlich, ne, aber es ist auch so ein bisschen Know-how, Gefühl dabei. Ja. Und das kommt ja über die Zeit. Und das ist vielleicht der eine Punkt. Und der andere Punkt, warum Leute in ihrer Branche bleiben, ist ja auch, dass sie für ihr Thema ja auch brennen. Also, ne, gerade jetzt das Thema Medizintechnik. Also die Leute, die Produktmanager, die in dem Bereich sind, die sind da, weil aus einem ganz bestimmten Grund, weil das Thema einfach für sie auch spannend und interessant ist, weil sie einen inneren Antrieb haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt bei anderen Themen, wenn es um, keine Ahnung, Umwelttechnologie oder um auch, ja, eine bestimmte Art von Fahrzeuge vielleicht auch geht, Automobil und so, dass man ja da auch da ist, weil man dafür brennt, ne, oder für eine bestimmte Technologie brennt.
Ja. Nee, also sehe ich auch so, und das ist ja auch legitim. Also am Ende, klar, es ist am Ende eine berufliche Betätigung für den einen oder anderen, vielleicht einfach auch zum Gelderwerb, ja, aber gerade in solchen Berufen, die ja dann doch auch viel, ich sag's mal, Begeisterungsfähigkeit, also so einen Antrieb erfordern, ja, gerade im Produktmanagement, wo man ja auch im Prinzip eine Organisation voranschieben muss, ja, so ein bisschen. Ja. Da ist es ja schon sehr hilfreich, wenn man dann auch den Beruf gerne macht, ja. Und insofern, gerade im Produktmanagement ist das auch bei mir, wenn ich jetzt Leute anspreche auf neue Jobs, ist das halt dann sehr häufig noch vor der Regionalität, ja, so nach dem Motto, ja, ich kann halt nicht umziehen, ist halt das Produkt, das selektiv. Ja, also ich habe das immer mal wieder, gerade im B2B, dass mir halt dann Leute sagen, ja, die Stelle klingt erstmal gut, aber das Produkt ist für mich halt irgendwie überhaupt nicht sexy. Ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, für das Produkt Produktmanager zu sein. Ja, und dann ist natürlich die Sache erledigt. Ja. Aber gerade nochmal auf den Branchenwechsel zu kommen. Also es ist jetzt auch nicht unmöglich, die Branche zu wechseln. Ja. Ich hatte kürzlich mal dazu auch einen kleinen Beitrag gemacht. Am Ende ist ja so die sagen wir, das Know-how-Profil eines Produktmanagers, ja, besteht ja jetzt auch nicht nur aus Methodik. Ja, also eines ist sicher methodisches Arbeiten, dass man eben Produktmanagement versteht. Ja, aber es kommen ja noch andere Dinge dazu. Das eine ist sicher auch irgendwo technisches Wissen. Ja, das ist je nach Produkt mehr oder weniger wichtig oder mal beim einen Produkt im Consumer Goods braucht man vielleicht eher dann Fertigungs-Produktionswissen. Bei einem sehr diffizilen Hochtechnologieprodukt braucht man halt dann eher vielleicht Technikwissen, ne, im Maschinenbau oder in der Elektronikentwicklung. Dann gibt's natürlich so dieses Thema Applikationswissen. Ja, also das würde ich auch sogar noch ein bisschen erweitern, so in Richtung, ne, wirklich, dass man in der Lage ist, mit dem Kunden auf Augenhöhe über seine Arbeit, seine Applikation zu sprechen. Und das vierte ist halt am Ende, sagen wir mal so, dieser Branchenstallgeruch. Ja, man kennt sich, man weiß, welche Player gibt's da und wie funktioniert das, wo sind Messen, wo, mit wem muss ich mich vernetzen, so. Also, und wie gesagt, wir reden jetzt über Branchenwechsel. Insofern gibt mir ja dann dieses Branchenwissen jetzt nicht komplett auf, aber man verlagert es ja. Und deswegen ist halt meine Empfehlung immer, gerade wenn mich auch Leute fragen, okay, Jürgen, ich würde auch die Branche wechseln, was meinst du? Da ist halt meine Empfehlung immer dann nach Jobs zu schauen oder nach Firmen, wo man eben die anderen drei Punkte, ja, also Methodik, Applikation und so die Technik, wo man zumindest das in die Waagschale schmeißen kann. Ja. Mhm. Dass man halt trotz allem ein Profil hat, was halt gut mit dem Arbeitgeber, der da sucht, andockt. Ja, und da machen halt viele dann, gerade wenn sie halt dann so, ja, in meinem Alter, Anfang 50, so merken, ach, ich brauche noch mal was Neues. Die machen dann oft den Fehler, also aus meiner Sicht, dass sie sagen, ja, also im Prinzip, ich könnte ja auch mal was völlig anderes machen. Ja, und das ist natürlich durchaus legitim. Nur musst du natürlich ja jemand finden, der dich was anderes, völlig anderes machen lässt und dir dafür dann halt auch noch, dann sind wir wieder beim Thema Gehalt, auch noch ein gutes Gehalt bezahlt. Ja. Und das macht halt kein Arbeitgeber, wenn er den Eindruck hat, ich muss jetzt hier jemanden mal komplett irgendwie neu einarbeiten. Ja. Und deswegen, also gerade mit dem Branchenwechsel, ich hatte ja auch mal ein bisschen geguckt, Vorbereitung, gerade ich bin ja in so einem Personalberaterverband Mitglied und unser Verbandspräsident, der ist da immer sehr hinterher, auch immer regelmäßig so die Marktlage und Marktsituation zu analysieren und der hatte jetzt für unsere Branche als Wachstumsfelder, ja, also jetzt in dem Fall für die Headhunter-Branche, ja.
Ja.
Hatte der jetzt halt mal so 5 Branchen selektiert, die halt, ja, sag's mal, vergleichsweise stabil gerade noch laufen, wo es auch Jobs gibt. Das sind natürlich nicht alles Produktmanager-Sachen, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, da war es jetzt ganz oben natürlich gerade der Verteidigungsbereich. Da geht halt gerade echt viel Geld rein, ja. Und natürlich auch das Bewusstsein, dass Verteidigung wichtig ist, ist natürlich durch die ganzen Kriege da jetzt gewachsen. Dann die öffentliche Hand. Das ist jetzt für Produktmanager erstmal vielleicht nicht ganz so spannend, aber vielleicht, wenn man sich halt über Firmen Gedanken macht, die für für die öffentliche Hand Produkte machen.
Ja,
also gerade im digitalen Bereich, Softwarebereich vielleicht, ne, da könnte es interessante Firmen geben. Dann Energieausbau, Anlagenbau, meinte er. Ja. Mhm. Gerade auch im Hinblick, ne, dass halt gerade so mit dem Thema Rohstoffe, ne, also ob es jetzt alles schon so umgesetzt wird, steht auf einem anderen Blatt, aber die Idee, so von Lieferketten unabhängiger zu werden, vielleicht mehr Produkte in der näheren Domäne selber herzustellen, ja, Semiconductor, Halbleiter und Construction und Property, also sprich der Baubereich ist tatsächlich gerade eben auch jetzt durch die Infrastrukturinvestitionen, die angekündigt sind, ne, in Richtung Brücken, Straßen, beziehungsweise hier dann auch so Data Centers, ne, solche Sachen.
Also mehr so Infrastrukturgeschichten.
Genau.
Ja, weniger Wohnbau oder so.
Mhm. Ja, und jetzt ist natürlich, wenn wir jetzt gerade Wohnbau als Beispiel nehmen, ist ja jetzt nichts, wo man jetzt sagen kann, okay, da werden viele Produktmanager eingestellt, aber da umherum, ja, sind wir ja dann bei entsprechenden Maschinenbauern, die vielleicht halt eher in die Richtung gehen, ja, oder es gibt ja unheimlich viele Komponenten, die da verbaut werden, Baustoffe und dafür braucht man natürlich auch Produktmanager. Ne?
Okay.
Also wie gesagt, am Ende gibt es natürlich immer eine Mikro- und eine Makroebene. Ne? Bloß weil der Markt besser läuft, heißt natürlich auch nicht, dass jedes Unternehmen gut läuft. Es gibt ja viele Firmen, die sich auch selber so ein bisschen in eine schlechte Marktsituation entwickelt haben. Es gibt ja auch Autobauer, die besser laufen, andere, denen es gerade richtig schlecht geht. Aber das sind so Branchen, wo da was gehen kann. Und da muss man sich halt überlegen, hat das Produkt, was ich bisher gemanagt habe, ja, gibt es da vielleicht Bezüge auch in andere Branchen. Ja.
Also das nehme ich mir Strategie jetzt auch mal. Ja, das nehme ich jetzt mir auch mal so mit, dass das Branchenwechsel durchaus funktioniert, wenn eben halt die 3 von 4 Skillsets sozusagen gegeben sind, dass ich halt einfach methodisches Wissen im Produktmanagement habe und dann auch das technische Wissen für die Technologie, für die ich dann zuständig sein möchte oder weiterhin zuständig sein möchte und auch gegebenenfalls dann das Applikationswissen reinzubringen. Wobei da, also das kommt jetzt da wahrscheinlich drauf an, weil Applikationswissen kann ja auch an mit der Branche zusammenhängen, dass ich das dann mitnehmen muss. Aber ja, jetzt hast du es vorhin schon angedeutet, dass wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte jetzt mal was komplett Neues ausprobieren und der kommt jetzt vielleicht auch schon aus einem gewissen Gehaltsgefüge raus und will sich woanders bewerben und findet dann da vielleicht nicht den Marktwert vor, den er gewohnt oder sie gewohnt ist. Lass uns doch da gleich mal in das Thema Gehaltsvorstellungen im Produktmanagement auch einsteigen. Also ohne, dass wir da jetzt irgendwelche Gehaltsstudien wälzen wollen, aber einfach vielleicht mal so ein bisschen ein Gefühl für die Hörer und Hörerinnen vermitteln wollen, was denn so drin ist, ne? Und wo man vielleicht auch, also gerade wenn es jetzt darum geht, Einsteiger, Quereinsteiger, Aufsteiger, wie sich das so ein bisschen entwickelt, das Gehalt. Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, also ich kann hier an der Stelle jetzt meine Erfahrungswerte preisgeben, wobei ich auch dazu sagen muss, und so offen will ich sein, also jetzt viele meiner direkten Mandate, ja, kommen mehr so aus dem Bereich großer Mittelstand bis mittelgroße Unternehmen, ja, sage ich immer. Also im Prinzip so eine Größenordnung, sag's mal 250 bis 5 bis 10.000 Mitarbeitern, ja, also das ist dann schon recht groß, aber es ist halt jetzt auch noch kein riesen Ami-Tech-Konzern-Niveau, ja, oder jetzt ein riesen Industriekonzern, den es seit 150 Jahren gibt, ja. Das muss man dazu sagen, ja. Aber ich habe natürlich auch mit vielen Kandidaten Gespräche, ja, die mir ja dann schildern, wo sie da stehen. Also letztlich ist es so, mit dem Einstieg ist immer so eine Sache. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie jemand ins Produktmanagement einsteigt. Also viele steigen ja erst wirklich so als Quereinsteiger ein. Das heißt, die haben vorher schon mal was anderes gemacht. Ne? Die waren vielleicht in der Entwicklung oder im technischen Marketing oder vielleicht so Pre-Sales, ne, sowas oder vielleicht im Vertrieb, ja, und haben da gemerkt, irgendwie, nee, die Rolle, ich brauche mehr, ne? Ich will mehr so diese 360-Grad-Stelle, wo ich einfach mehr machen kann und kommen dann halt ins Produktmanagement. Ne? So. Und dementsprechend ist der Einstieg, also sagen wir, die Produktmanager, die ich jetzt so als Quereinsteiger vermittelt habe, so eher dann neu ins Produktmanagement, da war es in der Regel so, dass die so zwischen 65 und 70 irgendwie so da als junge Produktmanager eingestiegen sind. Wobei, wie gesagt, das waren jetzt keine Hochschulabsolventen, ne, direkt von der Hochschule, sondern die hatten halt vorher schon ein bisschen was gemacht. Ne?
Schon.
Genau. Also das ist so das, wo ich jetzt sagen würde, da bewegt sich jetzt eher ein Anfänger, ja, im Produktmanagement, ne? Und dann steigt das natürlich an. Also als ich mich 2018, 2019 da aufs Produktmanagement spezialisiert habe, da war es tatsächlich so, dass da für ein Senior PM ein attraktives Gehalt irgendwo so zwischen, ja, sag's mal, um die 80 lag.
Ja.
Oder schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile ist tatsächlich so, das hat sich auch ein bisschen nach oben geschoben. Also ich würde mal sagen, für so einen erfahrenen PM liegen wir jetzt eigentlich eher so zwischen 80 und 100. Ja, so.
Mhm.
Je nach Firmengröße und sicher auch ein bisschen je nach Stelle, ja. Also da trennt sich dann schon auch die Spreu vom Weizen, so, ob es jetzt halt wirklich jemand ist. Weil deswegen, da sind wir jetzt auch beim Thema Erfahrung im Sinne von Berufserfahrung allein, ist ja nicht das Allseligmachende für den Arbeitgeber. Ne? Jemand muss auf den Sitz und auf die Stelle passen. Und da gibt's halt dann, da trennt sich dann relativ schnell die Spreu vom Weizen. Zwischen den Leuten, die halt sagen, ja, ich bin jetzt halt für mein Portfolio zuständig und ich mache das gut, ich richte mich da ein und mache da meinen Job. Ja. Und den Produktmanagern, die wirklich, ja, ich sag's jetzt mal so salopp, die Extrameile gehen, ja, die wirklich treiben, die drücken, die innovativ sind, ja, die, ich meine, du kennst die ja auch aus deinen Trainings, ja. Da gibt's halt zwei Menschen und da habe ich tatsächlich jetzt auch durchaus schon relativ junge PMs kennengelernt, ne? Also die wirklich schon echt richtig gut verdient haben. Mhm. Die ja teilweise halt vielleicht ein duales Studium gemacht haben, dann schon im zweiten Studienpraxisjahr, da haben die Chefs mitgekriegt, okay, dem kann man was anvertrauen, waren da quasi schon als dualer Student mehr oder weniger so ein bisschen Produktmanager und haben dann direkt nach dem Studium halt da ihr Portfolio übertragen bekommen. Ja, und ist ja logisch, dass sich so ein Produktmanager dann auch gehaltlich anders entwickelt, ne?
Ja.
Als jetzt jemand, der halt sagt, ja, ich mache halt meinen Job, ne? Und mir macht es Spaß und bin vielleicht auch nicht so sichtbar in der Firma, aber ich verkrieche mich halt gern hinter Daten, ja, hinter meinen Zahlen. Andere, die schreien halt hier, wenn es drum geht, dann auch mal auf eine Konferenz zu gehen und dort zu sprechen oder so, oder das Portfolio vorzustellen, ja.
Und ja, das deckt sich so
ein bisschen mit dem,
das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir vorhin auch schon hatten, die Überlegung zu sagen, okay, warum werden vielleicht auch Stellen abgebaut? Ich sag, das ist ja schon ein Kostenpunkt, also ist ja ein stattliches Gehalt, ne? Und das Unternehmen muss es ja natürlich auch irgendwo erwirtschaften, erarbeiten, diese Gehälter. Und so muss auch, und der Produktmanager, wenn wir da auch sagen, ist eigentlich das Rollenverständnis, was ein Produktmanager ist. Er ist Unternehmer im Unternehmen sozusagen, ne? Und für das Produkt, für den Produkterfolg zuständig. Das müssen wir natürlich vielleicht auch ein bisschen in Relation setzen, dass man sagen kann, also ich treibe meinen Produkt wirklich zum Erfolg, ne? Ich bin da mein Geld halt auch wert, indem ich an den Stellschrauben drehe und nachweislich vielleicht auch zeigen kann, dass sich da was verändert und verbessert, dass ich in meinen Zeitplänen drin bleibe, wenn es darum geht, neue Produkte auf den Markt zu bringen, dass ich aktiv steuere über den Lebenszyklus hinweg und halt auch was da für mein Produkt tue. Also ich glaube, dass das vielleicht schon auch so ein bisschen, klar, nice, ne? Der Job ist ein gut bezahlter Job des Produktmanagements, aber mit Annehmlichkeiten geht auch Verantwortung einher, oder? Und auch eine gewisse Pflicht.
Ja, und wie gesagt, das klang jetzt vielleicht auch so ein bisschen herabsetzend, ne, so wer da sein Portfolio verwaltet und so, ja. Am Ende, das war jetzt gar nicht böse gemeint, ne, sondern die machen ja ihren Job, ja.
Und ich
muss es so sehen, wenn man natürlich, da sind ja die Firmen auch manchmal selber schuld, ne. Also ich kenne da jetzt einige Firmen, die halt sehr stark straff durchorganisiert sind. Da hat jeder Produktmanager hat sein Portfolio, ja. Das sind teilweise Tausende von Varianten, ja, die da zu managen sind. Und es ist auch gar nicht erwünscht, dass die was anderes machen. Ja. Kriegt man sofort eins auf die Finger, ne, wenn man da vielleicht im Bereich des anderen wildert. Ne. Oder, und insofern erziehen sich natürlich die Firmen da manchmal auch ihre Produktmanager, Portfolio-Manager selber. Ja. Und es gibt aber trotzdem natürlich, und das halte ich für eine wichtige Eigenschaft für einen Produktmanager, schon immer auch ein bisschen so der Advocatus Diaboli in der Organisation zu sein, der Dinge hinterfragt, ne, vielleicht auch ja, zumindest auf Chancen hinweist, aktiv und ja, diese dann halt auch vielleicht mal, ohne dass man ganz klares Mandat hat, sich damit schon auch mal beschäftigt und die zeigt. Und ich glaube tatsächlich, gerade in der jetzigen Phase, in der doch viele Firmen auch spüren, dass so diese etablierten Strukturen, in denen man sich halt einfach sehr gut auch dann als Unternehmen aufstellen konnte, dass die so so ein bisschen am Wackeln sind oder halt auch vom Wettbewerb unter Beschuss genommen werden, ja. Da glaube ich, dass die Produktmanager, die da eben mit überzeugenden Argumenten, aber halt auch mit Empathie und aus einem Enthusiasmus, ja, und einer positiven Einstellung, ja, da schon auch was bewirken können in der Firma. Und das sind dann eventuell auch die PMs, die vielleicht den nächsten Schritt machen. Ja? Also halt sprich auf ein Portfolio gesetzt werden, was halt sich positiv entwickelt. Ja? Während die anderen dann vielleicht mehr oder weniger immer mehr in dem Kostmanagement-Modus gehen und sagen, wir müssen halt noch Kosten sparen, das Portfolio muss die Marge irgendwie erhalten. Ja? Und wenn halt etwas nicht wächst, dann kann man halt nur über Ersparnisse die Marge halten. Ja.
Ja.
Und da muss sich aber dann auch jeder Produktmanager halt fragen, okay, das ist dann am Ende, ist das dann immer auch, finde ich, es wird ja immer viel auf die Arbeitgeber gescholten, da muss sich doch der Arbeitgeber kümmern. Ja. Nee, sehe ich nicht so. Also wenn ich als Produktmanager merke, ich sitze auf einem Portfolio, was eigentlich nicht zukunftsfähig ist und ich schaffe es nicht, da was Zukunftsfähiges draus zu machen, dann muss ich gucken, dass ich mir mittelfristig einen neuen Job suche. Ja, weil das ist brandgefährlich, weil irgendwann macht halt der Arbeitgeber dann mal den Cut und sagt, okay, wir kündigen das Portfolio ab oder wir verkaufen es. Ne? Und dann sitzt man plötzlich ratlos da.
Ja, ja, ich meine, also da fällt mir jetzt auch noch ein, dass es ja natürlich das Gehalt alleine vielleicht auch nicht nur der einzige Motivator ist oder Hauptmotivator ist. Also ist zumindest so meine Beobachtung oder war auch mal das Ergebnis einer Befragung, die ich gemacht hatte vor einiger Zeit, dass das Gehalt eher so eine Art Hygienefaktor ist. Das muss halt passen. Man muss sich irgendwie wohlfühlen damit. Und meine Frage ist jetzt auch, wenn wir über Gehalt sprechen, dann gehört da ja auch irgendwo so vielleicht das ein oder andere Benefit mit dazu oder Arbeitszeitmodelle mit hinzu. Und natürlich auch ein Thema, was ich jetzt nicht ausblenden möchte, ist so ein bisschen der Gender Pay Gap. Also ich will da jetzt nicht die Folge zum Gender Pay Gap machen, aber trotzdem will ich es mal kurz ansprechen. Was ist denn da so, also siehst du den Gender Pay Gap oder hast du da, wenn du jetzt das vergleichst, Produktmanager und Produktmanagerinnen in den Gesprächen, die du hast, auch was so ihre Gehaltsvorstellungen sind, was ihre bisherigen Gehälter sind, hast du da irgendwie einen Erfahrungswert oder auch eine Meinung dazu?
Also es ist interessanterweise so, also die letzten Produktmanagerinnen, die ich jetzt vermittelt hatte, die waren da, ja, wie soll ich sagen, also die waren da selbstbewusst, haben gut verhandelt und haben für sich wirklich ein sehr gutes Gehalt bezogen. Ja. Am Ende ist es wirklich so, man muss natürlich dann auch an seinen Wert glauben und den auch einfordern. Ja. Dann wird es auch vergütet. Es ist sicher so, gerade das nehme ich immer wieder doch so wahr, wenn Leute aus Branchen kommen, die nicht so gut bezahlen, ja, oder vielleicht gerade so als Quereinsteiger da reingekommen sind und jetzt noch nicht so viel Erfahrung, belastbare Erfahrung, aber jetzt im Sinne von Erfolgsmeldungen, ja, mitbringen, dass die dann manchmal dann verhaltener agieren, was ja im Grunde, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, auch erstmal in Ordnung ist. Aber da ist es schon so, dass man da, dass ich da doch öfters auch wahrnehme, ja, dass da Frauen dann doch etwas auch zurückhaltender sind, ne, als Männer. Ja. Ja. Also die Männer muss ich dann manchmal auch bremsen und sagen, okay, also mit der Gehaltsvorstellung müssen wir nicht weitermachen, weil da kriege ich sie da bei dem Kunden eh nicht unter. Und dann so, ja, und dann gehen die wieder runter. Ja. Während die Frauen dann manchmal auch ein bisschen zu tief stapeln. Ja. Da Da haben Sie dann Glück, wenn Sie sich über einen guten Personalberater bewerben, weil der dann natürlich dort schon auch nochmal sagt, hey, also da können wir doch ein bisschen tiefer ins Glas greifen, ja, da ist schon mehr drin. Aber tatsächlich, glaube ich, im Produktmanagement ist es gar nicht so verbreitet mit dem Gender Pay Gap. Ist jetzt meine Vermutung. Ja. Ich glaube, da gibt es andere Branchen, wo das schlimmer ist, weil ja Produktmanager in der Regel ja doch auch Leute sind, wenn sie den Job verstehen, ja, die gut verhandeln können, ja, die gut kommunizieren können, die auch gut vernetzt sind, auch da vielleicht dann ein bisschen wissen, was tut sich so am Markt. Ja,
ja, also meine Beobachtung dazu vielleicht, dass es so ein bisschen, wenn es jetzt darum geht, dass beide, sowohl Produktmanagerin als auch Produktmanager in, also Vollzeit arbeiten und da auch irgendwie voll Gas geben, dass es dann auch durchaus sich gleich verhält. Aber dass zum Beispiel in den Lebensphasen, und das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern vielleicht auch zunehmend moderne Männer und Väter, die ja dann auch in, die Frage ist, was heißt Vollzeit und was gibt's vielleicht auch für Arbeitszeitmodelle im Produktmanagement? Das war zum Beispiel auch eine Frage, die ich mal von einer Hörerin bekommen habe, ob ich das vielleicht auch mal irgendwo im Podcast ansprechen kann. Jetzt ist der Moment, glaube ich, gekommen mit dir, das zu fragen. Auch gibt es Stellen in Teilzeit jetzt so aus deiner Sicht heraus und ist es möglich und wie ist da so dein Take dazu? Also jetzt auch im Gespräch mit ganz vielen Hiring-Managers ja auch und Führungskräften.
Ja, also schwierig.
Ja.
Ja, also ich habe tatsächlich bisher noch keine Teilzeitstelle im Produktmanagement vermittelt. Ja. Mhm. Ich hatte jetzt die letzten anderthalb Jahre 2 Stellen vermittelt, also wo die Kunden dann bereit waren, in den Stunden etwas zurückzugehen. Also bei der einen waren es dann 32 Stunden, also Wochenstunden, bei der anderen 34. Ja. Wobei das jetzt ja auch keine klassische Teilzeit in dem Sinne ist. Was ich sehr schade finde, dass wir das, ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie es im Ausland ist, also ob es da besser funktioniert. Ja. Dafür mache ich zu wenig im Ausland. Aber dass wir das hier nicht hinkriegen, wirklich diese Jobs, ja, oder die Wertigkeit von dem Job, von dem Stundenvolumen im Arbeitsvertrag zu entkoppeln. Ja, klar, wird man jetzt einen Produktmanager-Job nicht als Minijob machen können. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, aber dass es nicht möglich ist, zum Beispiel jetzt auch eine Produktmanagerin, die jetzt da sich vielleicht 2-3 Jahre um die Kinder gekümmert hat und dann wieder sagt, okay, ich wäre jetzt wieder da, kann halt jetzt nur meinetwegen 25 Stunden in der Woche arbeiten. Es ist leider so, dass das ist jetzt eine Schätzung, in 8 von 10 Firmen ist diese Produktmanagerin nicht mehr auf dem Karrieretrack, wie sie vorher war, als sie Vollzeit gearbeitet hat. Ja? Das heißt, sie wird ein weniger wertiges Portfolio vielleicht übernehmen, wird ein bisschen zuarbeiten. Ja. Ich sehe das auch oft im Recruiting. Ja, da hat man Leute, die waren Personalleiter und danach sind sie halt Senior-Personalreferent. Ja. Weil die Personalleitung halt nicht in Teilzeit oder halbtags oder wie auch immer gearteter, flexibler Arbeitszeit besetzt wird. Ja. Und das finde ich halt sehr schade. Ja. Und ich verstehe es offen gesagt auch nicht, warum das nicht geht. Ja. Weil heutzutage müsste das ja rein technisch möglich sein, auch mit Zeiterfassung und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Aber es ist leider so, ja, nach wie vor. Und wahrscheinlich kommt daher dann halt auch dieser Pay-Gap, über den man da regelmäßig spricht, dass halt die Leute, egal ob es jetzt, gut, oft sind es halt dann die Frauen, dass die, wenn die halt zurückkommen, dann einfach doch, also die Linie, mit der das Gehalt weiter wächst, ne, einfach flacher ist als bei den Vollzeit.
Ja. Ja, da sind vielleicht auch tatsächlich die Führungskräfte gefragt, ne, vielleicht wenn da auch irgendwo ein Generationenwechsel an mancher Stelle vielleicht auch stattfindet, ne, dass, oder sich auch die Frage zu stellen, okay, was gibt's da vielleicht auch für Möglichkeiten, Jobsharing, Geschichten oder andere Arbeitszeitmodelle? Ich meine, Produktmanagement ist ja jetzt auch ein Job, den man nicht ausschließlich im Homeoffice machen kann, das nicht, aber durchaus ja auch einen gewissen Anteil von Homeoffice-Arbeit oder mobiler Arbeit, flexibler Arbeit ja auch ermöglichen sollte. Also das schätzt, Produktmanagement ist ja jetzt auch irgendwie kein 9-to-5 oder 9-to-14-Uhr-Job, ja, sondern das ist ja durchaus auch was, wo man auch zu Zeiten auch mal arbeitet, ja, es ist einfach flexibel gestalten kann. Ja, ich wollte das Thema auf jeden Fall nicht komplett ausblenden, weil ich finde, es gehört mit dazu. Wenn jetzt aber uns jetzt jemand zugehört hat, wir hatten hier über grobe Gehaltskategorien gesprochen, irgendwie so 60.000 bis 75.000 für Einsteiger, Quereinsteiger, und dann, wenn man irgendwo in den seniorigen Level reingeht, dann kann sich das schon auch bis zu einem sechsstelligen Gehalt hochentwickeln. Wenn jetzt jemand hier sagt, okay, da kann ich mich jetzt gar nicht einordnen, oder ne, es steht jetzt eine Gehaltsverhandlung an. Ich möchte vielleicht mal was an meinem Gehalt auch verändern, oder jetzt gerade auch im Bewerbungsverfahren kommt ja früher oder später die Frage, was möchte man verdienen und wie stellt man sich das vor und wie kommt man da zusammen? Was sind da jetzt so deine Tipps, die du den Produktmanagern und Produktmanagerinnen, vielleicht auch, ja, den Produktmanagerinnen, die ihr Gehalt nochmal neu verhandeln wollen, mitgeben möchtest oder kannst, wie man bei einer Gehaltsverhandlung einfach wichtig ist, worauf man da achten kann, was vielleicht einfach so ein paar, ja, geheime Tipps sind von dir als Personalberater?
Ja, also es ist ja so, am Ende gibt's natürlich ja Strukturen, in denen das Gehalt automatisch wächst, ne? Gerade wenn man jetzt in irgendeinem tariforientierten Unternehmen, tarifgebundenen Unternehmen ist, da machen das ja dann die Tarifpartner, ne? Die Gewerkschaft, der Arbeitgeberverband, verhandeln das miteinander aus und dann kriegt das jeder. Das ist ja so die regelmäßige Anpassung, ja, so alle 2 Jahre im Schnitt, ne, so. Und da, selbst die Firmen, die jetzt nicht im Tarifverband sind, die eher so Haustarife oder so haben, passen sich da sehr häufig auch an. Also wenn die sehen, okay, die Branche hat jetzt halt einen Gehaltsaufschlag verhandelt, ja, dann geben die das ihren Leuten auch, ne. Das ist so diese, also, macht nicht jeder, aber viele machen es, ja. Einfach, weil sie auch nicht wollen, dass die Schere dann irgendwann zu weit aufgeht, ne, zwischen den Gehältern, die sie selber zahlen, und dem, was am Markt gibt, weil nachher verliert man halt die Leute, ja, im Worst Case. Davon unabhängig gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit, mal selber sein eigenes Gehalt zu verhandeln, ja, also sich in die nächste vielleicht Tarifgruppe, ja, mal reinzuwandeln, oder halt, wenn man eben schon außertariflich beschäftigt ist, was ja im Produktmanagement jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, gerade bei den erfahrenen Leuten, eben da für sich mal was rauszuhandeln. Und da ist halt meine Empfehlung schon, auch in einer regelmäßigen, also am besten schreibt man sich's wirklich auf, damit man es nicht vergisst, ja, dass man eben so schon schaut, dass man so alle, naja, ich sag's mal so 2 Jahre, mal dieses Thema für sich auch mal analysiert erstmal, ja, weil es ist, bringt natürlich auch nichts, einen Termin mit dem Chef zu machen oder der Chefin zu sagen, so, ich hätte jetzt gern mal mehr Gehalt, weil alles ist so teuer geworden, ja, das Argument ist in der Regel nicht besonders sicherhaltig, ja, weil dafür kann ja auch die Firma nichts, ja. Und die Firma bezahlt ja die Vergütung jetzt nicht dafür, um jemanden zu alimentieren, dass der nicht verhungert, ne, sondern weil die Person für die Firma einen Job erledigt, ja.
Ja.
Und insofern ist natürlich immer wichtig, auch zu gucken, okay, wie hat sich mein eigener Job verändert, ne? Mache ich mehr, arbeite ich vielleicht sogar mehr, also sprich jetzt das Thema Überstunden, die halt dann bei AT-Stellen auch manchmal ja dann wegfallen, also nicht vergütet werden, aber dass man das halt mal wirklich aufnotiert, hat man neue Produkte auf den Markt gebracht, die halt sehr, sehr erfolgreich sind, also die wirklich auch vielleicht der Firma wirklich eine Mordsmarge bringen. Ja. Hat man neue Aufgaben übernommen, die vielleicht dem Chef, der Chefin auch den Rücken frei halten und sagen, guck mal hier, also was ich hier mache, das hilft ja auch dir. Also im Prinzip geht's halt darum, ne, Argumente zu sammeln und zu schauen, wo liegt der eigene Wert, auch jetzt für die Firma, aber natürlich auch für den jeweiligen Vorgesetzten. Ja. Ja. Also damit, also ohne jetzt damit den Vorgesetzten zu erpressen, schon allein dadurch, dass man diesen Wert mal sichtbar macht, ja, signalisiert man ja dem Vorgesetzten, in welcher Situation er wäre, wenn man nicht da wäre. Ja. Mhm. Also wie gesagt, ich würde das jetzt nicht erpresserisch ziehen, aber tue Gutes und rede darüber, ja. Also das ist schon wichtig. Ja. Also wer darauf wartet, dass der Vorgesetzte auf einen zukommt und ihm eine Gehaltserhöhung gibt, der kann mitunter lange warten. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Grund, warum sich manche halt besser entwickeln als andere. Ja. Weil manche tun das halt, ne? Die stehen halt dann immer mal wieder auf der Matte und sagen: So, ich nehme mehr Verantwortung, ich habe mich hier weitergebildet, ich kann jetzt mehr, ich habe hier noch ein Projekt geleitet nebenher, ja. Der andere Kollege macht das vielleicht auch, aber er vergisst halt, das mal anzusprechen. Ja. Und also das ist schon so eine Empfehlung. Ja. Und dann, klar, am Ende ist natürlich immer, das macht man nicht zwischen Tür und Angel. Man sollte das im Rahmen eines Gesprächs machen. Ja. Sollte da vielleicht auch dem Vorgesetzten schon mal so ein Signal mitgeben, dass man dieses Thema auch gerne besprochen haben möchte. Ja.
Ja. Ja, das würde ich vielleicht.
Dass die auch ein bisschen vorbereitet sind. Ja. Und klar, dann muss natürlich das Timing auch passen. Ne? Wenn das Unternehmen natürlich jetzt gerade in einer existenziellen Krise ist,
ist
natürlich kein guter Zeitpunkt, ne? um das Gehalt zu verhandeln. Ne? Anders sieht es vielleicht aus, wenn man merkt, hier gehen gerade viele Leute von der Fahne. Ja? Mhm. Und die Last verteilt sich auf immer weniger Schultern. Dann wiederum kann es Sinn machen, ja, weil ja dann vielleicht auch die Produktivität in der Abteilung insofern steigt, ne, dass weniger Leute den Job machen, den vorher mehrere gemacht haben. Ja,
ja, also mit anderen Worten, am besten macht man einen Business Case für sich.
Definitiv.
Ja, Business Case als Produktmanager, ja.
Und die Empfehlung wäre tatsächlich auch, vielleicht ein bisschen das Geld in die Hand zu nehmen. So habe ich es, als ich noch angestellt war, tatsächlich auch gemacht. Ich habe dann über so einen Gehaltsstudienanbieter, ne, habe ich mal so eine Gehaltsanalyse machen lassen. Hat, glaube ich, damals, keine Ahnung, 49 € gekostet oder so. Ja, und da konnte man ganz kleinteilig reinschreiben, wie viele Leute leitest du, wie ist das Umsatzvolumen. Also war halt für mich jetzt in dem Fall Geschäftsführer, ne, aber das gibt's für alle Berufe. Und bekommt dann wirklich auch mal so eine ganz klare Analyse, dass man sieht, wo steht man eigentlich denn so im Wettbewerb, ne? Mit anderen Branchen, aber auch innerhalb der eigenen Branche. Und das gibt einem natürlich dann auch nochmal das Gefühl, ne, wenn man merkt, man verdient eh schon sehr viel, ja. Dann kann man vielleicht auch zufrieden sein. Ja, aber wenn man merkt, oh, okay, also in unserer Branche wird eigentlich schon mehr bezahlt, ja, und ich mache hier einen guten Job, ja, bin da überzeugt, dann hat man natürlich auch was Belastbares in der Hand. Ja.
Wenn man jetzt aber sich bewirbt, also wenn es jetzt wirklich auch darum geht, einen neuen Job anzunehmen, vielleicht auch gerade unter den Voraussetzungen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, ich muss vielleicht die Branche wechseln, weil in meiner eigenen Branche es nicht so dicke ist, oder vielleicht sogar auch aus einer Arbeitslosigkeit oder Offenheit, was neue Stellen angeht, heraus auch sich zu bewerben. Wie kann man da dieses Thema Gehaltsverhandlungen auch irgendwo selbstbewusst angehen, ohne sich jetzt unter Wert zu verkaufen und ohne dann ein schlechtes Gefühl dabei am Ende zu haben?
Also wichtig finde ich da auch jetzt in dem Fall als Vermittlungspartner, ne, ich habe ja das Thema auch, ich frage ja die Leute auch, einfach eine klare, aber transparente Haltung. Ja. Was natürlich immer sehr, sehr ungünstig ist, ist, wenn man mit irgendeinem Gehaltswunsch ins Rennen geht und man spürt dann, okay, jetzt geht's auf die Endgerade, die wollen mich haben, und man dann eben nochmal ein paar extra Benefits so aus dem Hut zaubert, die man jetzt unbedingt braucht, um da den Vertrag zu unterschreiben. Das ist für die Arbeitgeber dann doch oft schwierig, weil die ja vielleicht mit der Vergütung, die da in der Bewerbung steht, ja schon so selber für sich sagen, okay, das ist ein bisschen an der Oberkante dessen, was wir normal zahlen, aber der Kandidat, die Kandidatin sieht interessant aus, wir nehmen den in den Prozess, ne? Und wenn man dann halt kommt und sagt, so, ah ja, das war eigentlich jetzt nur Fixgehalt, ich hätte gerne noch Weihnachts- und Urlaubsgeld obendrauf, ne? Habe ich schon erlebt, kommt gar nicht gut an. Ja? Was ich da halt empfehle, ist wirklich, dass sich jeder halt da wirklich für sich selber überlegt, ne? Was ist jetzt wirklich so ein Gehalt, wo ich sage, okay, das brauche ich, ja? Also das ist halt wirklich was, wo ich sage, das will ich einfach regelmäßig runtergebrochen auf 12 Monate auf meinem Konto haben, ja. Und dass man halt dann überlegt, okay, wie gut passe ich auf die Stelle, ne? Also wenn ich halt natürlich hervorragend auf die Stelle passe, ne, und da sage, okay, ich kenne die Branche, ja, ich kenne Wettbewerbe, ich kenne vielleicht sogar ein paar Leute schon im Unternehmen, die gut für mich hier Werbung machen, ja, ne, also gute Referenzen sind, ne, dann kann man natürlich etwas höher auch reingehen, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt halt einfach in der Situation, ne, ich nehme jetzt einfach so ein Beispiel, ne, ich hatte jetzt bei irgendeinem großen Konzern zuletzt 130.000 Euro als Produktmanager verdient, ja, weil ich da halt jetzt 20 Jahre den Job gemacht hat, immer mal wieder mit Gehaltserhöhung und auch mit guter Arbeit natürlich, mich steigern konnte, aber mit 130.000 Euro kriege ich hier in der Region einfach keinen Job, ja, weil das war der größte Arbeitgeber, der größte Konzern, der am besten bezahlt, hier gibt es sonst nichts, hier gibt es nur kleine mittelständische Firmen, dann muss ich mir halt überlegen, okay, müssen es die 130.000 Euro sein oder gibt es halt vielleicht, ne, wir haben gesagt, Hygienefaktor Gehalt, gibt es halt vielleicht eine Größenordnung, wo ich sage, mit der komme ich dann schon auch klar, aber ich möchte von da aus natürlich weiter wachsen. Und das ist meine Empfehlung, dann wirklich eher dann mit so einer Taktik reinzugehen, dass man sagt, man geht vielleicht mit ab. Ja.
Ja.
Dass man wirklich selbstbewusst definiert und sagt, okay, ich stelle mir halt ab, meinetwegen 95.000 Euro Zielgehalt plus Variable vor. So.
Ja.
Dann hat man automatisch mal so einen Anker gesetzt, wo man sagt, okay, also darunter geht gar nichts. Und ich stelle mir schon vor, dass noch was dazukommt mit der Zeit. Ja? Ja? Ist jetzt meine Empfehlung. Ja, es gibt andere Personalberater, die sagen, Anker möglichst weit oben, aber dann musst du natürlich auch was in petto haben. Ja? Oder halt, ja, dann natürlich auch sagen, okay, wenn es da halt nichts wird mit der Stelle, Pech gehabt. Ja? Aber das wäre jetzt zum Beispiel so eine Empfehlung, dass das andere dann weiß, dass das Unternehmen, dass die Bewerbung kriegt, okay, ich kann die Person kriegen, wenn ich wahrscheinlich in den 6-stelligen Bereich reinrutsche mit meinem Gehalt. Und man hat eine Verhandlungsbasis. Ne? Man kann dann auch sehen, wie gut passt mir die Stelle, wenn sie vielleicht dann doch sehr, sehr gut passt. Ne? Geht man in die Gehaltsverhandlung und sagt, na, ich hätte gern so 115, dann schnauft die Firma und sagt, 115 wird schwierig, ja, und dann einigt man sich vielleicht auf 105 und man hat halt wieder einen guten Job. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das setzt dann auch schon ein bisschen die Reflexion voraus, wo man herkommt. Und am Ende merke ich es tatsächlich, da gibt es Kandidaten, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben, die ganz bewusst sagen, okay, das, was ich da zuletzt verdient habe, werde ich eh nicht mehr verdienen. Ja.
Ja.
Ich will mich natürlich nicht unter Wert verkaufen. Und dann gibt's halt die sagen, ja, also ich war hier so super, ja, ich krieg das auch woanders. Die werden wahrscheinlich sich halt an der einen oder anderen Stelle dann die erstmal die Nase anhauen. Ja. Es sei denn, sie finden halt wirklich so einen richtigen Seitwärtswechsel, ne, in den nächsten Konzern rein. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja, will ich ja nicht außer Acht stellen. Aber bei dem Wechsel in den Mittelstand, deutlich kleinere Firmen, muss man sich einfach drüber im Klaren sein, dass man sehr wahrscheinlich dann da Abstriche erstmal machen muss.
Genau, also mit anderen Worten, auch Branchenwechsel, Unternehmensgrößewechsel, ich muss mir halt vielleicht auch erstmal wieder ein Bild machen, was da vielleicht so üblich ist, was da so die Größenordnungen sind und auch wieder einfach ja ein Business Case halt für sich erstellen auch. Also so wie es vielleicht intern gilt, auch für den Fall, dass man halt einfach guckt, okay, was ist möglich, was kann ich beitragen und wie passt es dann? Es hilft ja dann auch zu entscheiden, ob das dann auch die richtige Stelle ist oder nicht, ne? Weil es hilft ja dann auch nichts, wenn man anfängt und schon von vornherein unter eigentlich keinen guten Voraussetzungen ist, weil die eine Seite oder vielleicht sogar beide Seiten da schon irgendwie so ein Grummelgefühl an einer bestimmten Stelle haben.
Am Ende muss man ja zusammenarbeiten nach einer Vertrauensfolge. Ja. Wer halt dann zu hart verhandelt. Und den Fall hatte ich tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal, also nicht häufig, Gott sei Dank, weil ich das Thema ja in der Regel gut vormoderiere. Aber an ein paar Stellen ist mir das jetzt auch schon passiert, wo dann Kandidaten dachten, nö, ich halte mich jetzt hier nicht an die Regel. Aber das, was ich dem Bühler erzählt habe, ist von gestern, ja.
Ja.
Die dann so tough verhandelt haben, dass dann die Kunden also wirklich eine Weile es probiert haben, aber dann gesagt haben, nee, wir haben dann ein ganz schlechtes Gefühl. Also wenn die Person dann so weitermacht, wenn sie dann mal bei uns ist, gerade im Produktmanagement, ne, wo ja auch ein bisschen Empathie, ne, so ein bisschen Pacing, vorsichtig, sich seine Kollegen auch gefügig halten, ja, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, das ist ja alles ganz, ganz wichtig in dem Beruf. Und wenn da jemand halt wie so ein Bulldozer da durchgeht, dann ist er halt im Produktmanagement in der Regel nicht richtig. Ja. Und das spüren ja die Kunden auch, also die Firmenkunden, und sagen dann irgendwann, okay, wir hätten den gern gehabt, aber dann ziehen wir uns jetzt hier an der Stelle aus dem Prozess. Und das ist dann sehr schade, vor allem wenn die Person dann wirklich insgeheim wirklich unbedingt den Job haben wollte. Ja,
das ist dann ärgerlich, ne? Für beide Seiten auch. Ja. Abschließend dazu jetzt vielleicht noch ein letzter Themenblock, wenn es natürlich auch darum geht, mit dem Gehalt, haben wir jetzt schon gesagt, muss ein Business Case machen, was kann ich liefern, was habe ich vielleicht auch für Fähigkeiten und für Kompetenzen, die ich damit reinbringen kann. Und gerade auch, wenn man jetzt vielleicht auch in so einer Übergangsphase ist, wo man einen neuen Job sucht, zum einen, weil man vielleicht die Branche wechseln will oder muss, aber auch, weil man sich vielleicht denkt, hey, Produktmanager ist so ein super spannender Job, das wäre doch was für meine persönliche, berufliche Zukunft. Wie kann man sich denn, also welche Skills sind denn jetzt vielleicht auch für die Zukunft gefragt? Stichwort Future Skills. Ich weiß, du hast eine große Umfrage gemacht zu Anfang des Jahres, an der auch sehr viele Produktmanager und Produktmanagerinnen mitgemacht haben, die genau aus unserem Metier hier, B2B-Industrie, eben halt auch sind. Vielleicht hat auch hier der oder diejenige, der gerade zuhört, deine Umfrage mit beantwortet. Das kann ja gut sein. Ja. Was sind denn da so, da hattest du eben halt auch Future Skills abgefragt, was denn so die Fähigkeiten sind, die Produktmanager und Produktmanagerinnen auch morgen noch wertvoll machen oder sich vielleicht auch wertvoll bleiben. Wie kann man sich bereit machen für Veränderungen, die vielleicht auch kommen? Was sind das für Skills? Und was sind da so deine Erkenntnisse?
Genau, ja, also das war tatsächlich bei der Umfrage das erste Mal jetzt neu dabei. Gerade dieses Thema Future Skills, KI-Thema. Ich hatte da verschiedene Sachen angeboten, ja, zum Anklicken, also mit Mehrfachauswahl, aber man konnte auch Freitext antworten. Und in der Auswertung habe ich das dann mal alles zusammengeworfen, analysieren lassen. Und da war es so, dass ich auf der Hard- und Soft-Skills-Seite jeweils drei ziemlich deutliche Cluster gezeigt haben, was die Produktmanager, und es waren ja auch also 50-50 Produktmanager, Führungskräfte im Produktmanagement, die hier teilgenommen haben, was die eben dazu gesagt haben. Und zwar, wenn wir die Hard-Skills-Seite nehmen, war es so, dass knapp 70% halt das Thema IT, Technologieverständnis, also da geht's halt wirklich so in Richtung jetzt neue Technologien, KI, digitale Geschäftsmodelle, also so diese Richtung, ja, jetzt weniger Technologieverständnis jetzt im Sinne von ich verstehe, wie Laserphysik funktioniert oder wie ein Bild Industrial Vision Sensor funktioniert, ja, also dann geht's eher um die Technologie im Sinne von, wie bekomme ich Dinge in neue Geschäftsmodelle gegossen. Dann war 59%, das geht so in deine Richtung jetzt als Trainerin für Produktmanagement. Ne? Also das war wirklich so datengetriebenes Produktmanagement, methodische Arbeit. Ja, wie kann ich aus ganz vielen Feature-Requests, die von überall auf meinen Tisch landen, ja, jetzt wirklich dann auch das rausziehen, was ich brauche. Oder halt dann auch natürlich mein Portfolio analysieren. Ja. Mhm. Und 43%, das ist so, ja, eigentlich ja, und natürlich nicht überraschend, ist so applikationstechnische Skills. Ne? Also ich muss verstehen, was machen meine Kunden mit dem Produkt, was machen die im Alltag, was wollen die erreichen, ja? Sich in den User reinversetzen, in den End-User, ja, oder vielleicht auch in die Marktpartner, ne? Also wie ticken unsere Fachhändler, was ist denen wichtig, und um einfach ja dieses Voice of the Customer spielen zu können. Ja. Ja? Also diese drei, das waren so die wichtigsten, die sich daraus kristallisiert haben. Gab dann nur eins, was auch oft genannt wurde, war so UX und Research, also halt so diese Product- oder Customer Discovery-Thematik. Und dann auf der, ja, ich sag's mal eher Soft-Skills-Seite, da war ganz oben mit knapp 60% der Nennung war so Storytelling und Kommunikation, also wirklich so dieses komplexe Sachverhalte, emotional, rational für die Stakeholder, ja, irgendwie verständlich machen, ja, also sowohl intern wie extern. Dann Change Management, ja, also sprich diesen Wandel in Unternehmen auch zu gestalten, ja, weil das ist das, was wir ja auch vorher mal besprochen haben, ne, dass sich viele Branchen auch ändern, so ein bisschen im Umbruch sind, ja. Viel wird geredet über serviceorientierte Geschäftsmodelle, ne? Also dass nicht mehr das Produkt, die Maschine ja, im Vordergrund steht, sondern eher so, ne, dieses serviceorientierte. Also im Kopierergeschäft gibt's das ja schon ewig, ne, wo halt dann die Kunden also pro Ausdruck oder pro Kopie bezahlen und nicht mehr jetzt die Maschine kaufen müssen, ne? Und dann 30%, das sind so Business- und Leadership-Kenntnisse. Ne? Also so ein bisschen gerade jetzt in der Industrie natürlich, bei den technischen Produktmanagern, dass die halt dann auch neben ihrer Ingenieursqualifikation, die sie oft haben, oder vielleicht Informatiker sind, dass die halt auch verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Business, ja? Wie rechne ich Geschäftsmodelle, ja? Wie kann ich Preise kalkulieren, solche Sachen, ja. Genau. Und was ich halt jetzt glaube, wirklich, weil du gefragt hast, wo sollte sich ein PM gut aufstellen, da sehe ich tatsächlich auch noch so ein bisschen Gap in den Unternehmen. Ich glaube tatsächlich, dass vielen Unternehmen das auch noch gar nicht so richtig klar ist, dass aus dem Produktmanagement gerade dieser Change super orchestriert werden kann. Ist, finde ich, dieses Change-Management-Thema. Ja. Mhm. Da glaube ich, können Produktmanager sich super aufstellen, ja, und dann auch mit den Erfahrungen und den Kenntnissen, ja, dann natürlich ihren eigenen Job aus sich leichter machen, ja. Weil am Ende ist es ja immer irgendwie so dieses, man muss die Leute auch irgendwie mitnehmen. Und dann glaube ich halt tatsächlich, dass dieses datengetriebene PM ja weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, der einfach ein Produktmanager ausmacht, ja, dass er in der Lage ist, die Welt um ihn herum, ja, jetzt nicht nur so aus der Momentaufnahme zu betrachten, sondern wirklich auch so mit dem Blick in die Zukunft zu schauen, welche Trends, welche Technologien sind denn wirklich zukunftsfähig, ja, oder wo drückt wirklich die Menge von Kunden der Schuh, jetzt nicht nur den Einzelnen, ne, der immer am lautesten schreit, ja, so.
Ja, das ich finde es ganz spannend, die sechs Sachen, weil also sie sind auf der einen Seite nicht überraschend, weil das irgendwie so, aber doch ist es, finde ich es gut, dass es so rausgearbeitet ist, weil es ist so der Kern von Produktmanagement. Das, was vielleicht wirklich den Unterschied macht, wenn ein Produktmanager diese sechs Skills einfach hat, ne, oder da sich auch gut aufstellen kann. Weil, und jetzt auch gerade im Hinblick darauf, wie sich Technologien auch verändert, ne, wie zum Beispiel auch der Einsatz von KI und so weiter, das sind ja eben halt auch Skills, die da können wir KI nutzen, um es noch besser zu machen, aber KI kann uns dann niemals ersetzen, ne? Weil das einfach auch so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche und dieses Kreative, dieses, ja, auch die Dinge zusammenbringen und weiterentwickeln, was ja einfach eine Maschine nicht kann, das, da können wir uns wirklich auch davon absetzen und unterscheiden.
Deswegen habe ich jetzt tatsächlich auch gerade jetzt dieses datengetriebene PM eher als fachlichen Skill, aus meiner Empfehlung hervorgehoben und jetzt nicht das Technologie- und IT-Verständnis, was ja so von den Prozenten sogar noch ein bisschen weiter oben rangiert, weil ich tatsächlich glaube, das wird über kurz oder lang, das wird für uns, also im Produktmanagement denke ich, das sind ja einige schon auch so weit, dass die ja rege damit umgehen, ja. Aber das wird eher ein Werkzeug sein, ne, was man halt dann nutzt, ne, so wie man Outlook oder Teams nutzt.
Ja, genau.
Oder Google jetzt schon nutzt oder Wikipedia Recherchen oder whatever. Aber dieses datengetriebene, wirklich verschiedene Daten auch zusammenzutragen und daraus was zu bauen, ja. Was dann ein sinnvolles Produkt, Geschäftsmodell, vielleicht auch eine Roadmap, ja, das finde ich tatsächlich, das ist ureigenes PM-Terrain. Und ja, das ist natürlich schwierig, wo entwickelt sich das ganze Thema hin mit KI und so, aber ich denke am Ende auch, die Produkte, die halt wirklich so richtig bestechend sind, das sind halt die, wo halt dann doch irgendein Mensch einfach gemerkt hat, ja, da drückt eine recht große Gruppe von Menschen den Schuh und da müssen wir was tun und nichts, was sich automatisieren lässt. Ja.
Ja, da ist mir auch ein Satz aus deiner Studie hängen geblieben, weil du da so ein Zitat reingebracht hast, dass ein Teilnehmer bei deiner Studie geschrieben hat, durch KI wird ganz viel Mist auf den Markt kommen. Aber das macht es ja nicht besser und es macht auch die Unternehmen nicht erfolgreich, ne, wenn wir dann einfach da Mist ausbringen.
Das ist dieses,
sicherlich eine Konsolidierung dann auch statt, ja.
Du kennst vielleicht, da gibt es ja dieses Buch, habe ich auch mal gelesen, Outcomes over Output. Ja,
ja, ja. Ja.
Da genau mit der KI, die sorgt natürlich für unheimlich viel Output. Ne? Aber am Ende zählt ja das, was wirklich nutzt. Ja? Also aus diesem Output das rauszupicken, was halt wirklich einen Mehrwert schafft. Ja? Und da kann KI mit Sicherheit auch wieder helfen. Ja? Aber ob es ganz allein entscheiden kann und dann noch so eine Organisation orchestriert, dass die dann auch noch das macht. Also da fehlt mir im Moment tatsächlich noch ein bisschen der Glaube. Ja.
Nee, ich glaube, das sind dann schon genau diese 6 Skills, die da vielleicht auch den Unterschied machen, damit es eben, weil es eben über Outcomes geht und nicht nur über Features und Outcomes. Da hatten wir jetzt auch eine Podcast-Folge hier über das Thema Entschittification. Da kann man auch noch mal reinhören. Das führt genau da dazu. Aber wir haben jetzt schon ziemlich lang und ziemlich viele Themen angesprochen. Vielleicht noch eine letzte Message oder ein letzter Tipp von dir, Jürgen, an uns. Was möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen zur aktuellen Zeit des Jobsuchens und des Gehaltsgespräche führens und Bewerbungsgespräche führens vielleicht noch mitgeben?
Boah. Ja, also schwierig, aber wenn ich mich jetzt auf einen Tipp mal beschränken sollte, ist tatsächlich gerade es Die Welt ist schon gerade so ein bisschen in Unruhe, ja. Also nicht nur rund um den Erdball, sondern halt, das gilt natürlich auch für die Businesswelt, für die Unternehmen, für die Märkte. Also ich kann tatsächlich jetzt, das ist jetzt, wie gesagt, das geht jetzt an Produktmanager, aber gilt natürlich generell für jeden. Ich kann nur jedem den Tipp geben, die Produktmanager sind natürlich da am längeren Hebel, weil sie ja natürlich einen guten Zugang auch zum Geschäft, zu den Märkten haben. Die wissen ja, was in der Firma läuft. Wenn ihr merkt, dass es in die falsche Richtung geht, ja, schaut euch nach Alternativen um. Ja. Und auch wenn es vielleicht bedeutet, ne, dass man erstmal ein bisschen aus dem Komfortmodus raus muss, ja, oder vielleicht sogar auch erstmal auf ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen Geld verzichtet, aber ich krieg's tatsächlich jetzt immer wieder auch so zu hören, ne, dass halt Leute, die sehr lange sehr loyal waren, ja, und dann teilweise noch mitgeholfen haben, mehr oder weniger den Laden wieder hübsch zu machen, dann am Ende trotzdem irgendwie Abfindungsangebot kriegen, wenn dann der hübsche Laden einen neuen Eigentümer gefunden hat, ja, und der Eigentümer sagt, ich mache jetzt alles anders oder ich brauche jetzt eigentlich die Produktmanager gar nicht mehr, weil läuft ja eigentlich super, ja. Und ich glaube, da sind wir gerade in spannenden Zeiten, wo doch manche vielleicht nur so ein bisschen einfach sagen, ja, ich warte mal ab, was noch so passiert. Und wie gesagt, das ist auch, soll jetzt keine Panik machen oder so, aber ich glaube, da kann jeder selber ein ganz gutes Gefühl entwickeln, ja, ob es in seiner Firma in die richtige Richtung geht, die einem noch Spaß macht oder warum man damals dort auch angefangen hat oder halt nicht. Ja, und das muss ja auch jeder für sich dann selber entscheiden. Aber ich kann es nur empfehlen, sich da dann einfach auch zu überlegen, mal was anderes zu machen.
Das finde ich ein gutes Schlusswort. Wir wollen Mut machen, genau, einfach auch weiter vorangehen. Das gehört auch irgendwo zur DNA des Produktmanagements zusammen dazu, das Vorangehen. Also bleib mutig. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Jürgen. Ich glaube, da sind viele Learnings, viele Takeaways drin.
Gerne, danke.
Und auch dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes. Und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!